WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu diesem Forum auf WDR 3. Ich bin Peter Grabowski, der kulturpolitische Reporter. Ende Februar wurde ein neuer Bundestag gewählt. In der kommenden Woche soll die neue Regierung stehen. Was hat die Kultur in den kommenden 4 Jahren aus Berlin zu erwarten? Darüber spreche ich heute mit 4 ebenso sachkundigen wie meinungsstarken DiskutantInnen. Jasmin Vogel vom Kulturforum Witten, Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds, Lorenz Deutsch, Vorsitzender des Kulturrates NRW, und Helge Lind, Bundestagsabgeordneter aus Wuppertal und kulturpolitischer Sprecher seiner SPD und damit einer Regierungsfraktion. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Auch heute sitzen an diesem Tisch wieder Menschen, die sich mitunter schon lange kennen und duzen. Und weil wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht Distanz vorspielen wollen, wo es tatsächlich persönliche Nähe gibt, wird es in den Anreden auch untereinander in der nächsten Stunde mal Sie und mal Du heißen, so wie das in unser aller Alltag üblich ist. Das gilt auch für mich selbst. Diese Sendung ist wie immer ein paar Tage vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Heute ist Montag. Und seit gestern wissen wir, wer in den kommenden 4 Jahren Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien werden soll, was im Alltag immer auf den Titel Kulturstaatsminister reduziert wird. Und Überraschung, es ist nicht der lange Zeit heißeste Kandidat auf den Posten, Berlins Kultursenator Joe Cialo von der CDU oder seine zuletzt hochgehandelte Parteifreundin Christiane Schenderlein aus Sachsen, kulturpolitische Sprecherin der Union im Bundestag und damit parlamentarisches Gegenüber von Helge Lind, sondern der Journalist und Verleger Wolfram Weimer, unter anderem früher Chefredakteur von Welt und Fokus, Gründer und bis heute Herausgeber des Magazins Cicero. Erste Frage in die Runde. Hände hoch, wer hatte mit dieser Wahl gerechnet? Was Sie nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Hände blieben unten. Zweite Frage, ist Wolfram Weimer eine gute Wahl? Jasmin?
Ist eine Setzung. Also diese Wahl ist eine Setzung. Gerade mit Blick auf seinen Fokus, was Medien angeht. Also ist es kein, kurz gesagt, Kulturstaatsminister mehr, sondern ein Kulturmedienstaatsminister. Am Ende ist die Frage, wie das Amt ausgefüllt wird. Deswegen würde ich da jetzt erstmal mich nicht positionieren, sondern sagen, mal schauen, was daraus wird.
Karin Lingel, eine gute Wahl, Wolfram Weimer?
Ob das eine gute oder eine schlechte Wahl ist, kann man überhaupt nicht beurteilen, ist auch irrelevant. Sondern für uns steht im Moment im Raum, dass die Kunstszene für Offenheit und Toleranz steht. Vorurteile oder Vorverurteilungen sind dem gar nicht zuträglich. Und wir sind jetzt erst einmal gespannt auf den zukünftigen Austausch mit dem neuen BKM.
BKM, Beauftragter für Kultur und Medien der Bundesregierung, Herr Deutsch. Wolfram Weimer, den hatten Sie auf dem Zettel und freuen sich jetzt.
Nein, den hatte ich wie alle anderen auch nicht auf dem Zettel. Das ist tatsächlich eine Kasper-aus-der-Kiste-Lösung. Ich schließe mich an, das wird sich jetzt bewähren müssen. Aber den Begriff der Setzung finde ich schon ganz richtig, weil man kann das, glaube ich, auch deutlich sagen. Wolfram Weimer ist ja durchaus bekannt für auch sehr dezidierte, ich nenne das jetzt mal bürgerlich-konservative Positionen, die er meinungsfreudig vertritt. Insofern kann man jetzt gespannt sein. Das ist sicherlich ein Wechsel im BKM mit Claudia Roth. Spannend und wird sicherlich sehr genau beobachtet werden.
Derjenige, der am nächsten dran gewesen sein muss eigentlich, ist Helge Lind, der kulturpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, auch Teil der Verhandlungsgruppe zum Koalitionsvertrag gewesen in der AG Kultur und Medien. Ist Wolfram Weimer der Repräsentant der Inhalte, die der Koalitionsvertrag zur Kultur vor allen Dingen festschreibt?
Zweierlei Dinge. Zum einen, neben einer möglichen Akzentsetzung Richtung Medien sehe ich in diesem Statement, so würde ich es mal nennen, von Friedrich Merz auch eine in die Vergangenheit zurückreichende Auffassung von Bundeskulturpolitik womöglich und von der Funktion BKM. Das ist das eine. Zum anderen, um jetzt auch endlich die Frage zu beantworten, sehe ich eindeutig ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen dem Text des Koalitionsvertrages und der Personalie. Aber das beruht auf Vorannahmen und auf bisherigem Wirken des künftigen mutmaßlichen Kulturstaatsministers. Es kann anders kommen, aber durchaus ist seine Agenda, die man mutmaßen kann, seine Einlassung zu gesellschaftspolitischen und auch im weiteren Sinne kulturellen Fragen nicht deckungsgleich mit den Positionierungen der Union-Verhandlungsgruppe.
Und damit kommen wir zu meiner dritten Frage, die uns zu unserem hauptsächlichen Thema überleitet, nämlich dem Koalitionsvertrag, über den wir heute sprechen wollen. Da steht drin, dass es eben weiterhin bei einem Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bleibt, also formal einem Staatssekretär beim Bundeskanzler, was kein echter Ministerposten mit Sitz und Stimme am Kabinettstisch ist, auch wenn der Titel Kulturstaatsminister immer so danach klingt. Ist das die richtige Entscheidung, weil die Kulturhoheit laut Grundgesetz ja eh bei den Ländern liegt und kein Ministeramt in der Bundesregierung rechtfertigt? Oder ist das eine verpasste Chance, weil es die Kultur am Berliner Kabinettstisch angemessen aufwerten würde, Herr Deutsch?
Ja, diese Debatte, ehrlich gesagt, fasziniert mich nicht so sehr, weil es wirklich im Wirken dieser Person liegt, die das bekleidet. Ich finde, wir haben schon sehr starke Kulturstaatsminister erlebt, bei denen der Mangel des Ministeramtes, glaube ich, nicht ausschlaggebend war. Schaden würde das nicht, aber für mich ist das kein Diskussionspunkt, wo ich große Leidenschaft entwickle.
Also gebe ich dir recht, Lorenz. Also sehe ich das auch nicht. Also 2 Milliarden ist jetzt auch nicht der größte Etat. Würde man das anders belegen, glaube ich, müsste man anders sprechen. Aber die Debatte geht, glaube ich, an dem vorbei, worum es eigentlich gehen muss, meines Erachtens nach.
Und Karin nickt.
Kultur ist für mich eine Querschnittsaufgabe. Und vor dem Hintergrund ist es ganz sicher gut im Kanzleramt angesiedelt, zum einen. Zum zweiten wünscht man sich natürlich bisweilen von der Bundeskulturstaatsminister Persönlichkeit manchmal, dass sie ein stärkeres, echtes ministeriales Gewicht hätte. Aber wie Lorenz Deutsch das gerade schon ganz treffend formulierte, es ist eine personelle Frage. Ich erinnere mich vor Gerhard Schröder war das eine Abteilung des Bundesinnenministeriums, was wesentlich weniger öffentlichkeitswirksam war. Also die Kultur hat durch diese Lösung viel mehr Gewicht bekommen, von dem wir alle profitiert haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass wir ein föderalistisch strukturierter Staat sind. Und schon vor diesem Hintergrund ist es vielleicht gut, das im Kanzleramt zu lassen.
Helge Lind hat in der Verhandlungsgruppe zu diesem Koalitionsvertrag in der AG Kultur und Medien mitverhandelt, maßgeblich für die SPD. War das überhaupt ein Thema?
Vielleicht unter 10 Sekunden lang. Es war im Grunde schon so stillschweigendes Übereinkommen, dass es keine Aussicht gibt, auch schon mit dem formalen Grund. Wenn, wird das eine entsprechende Arbeitsgruppe, die sich mit Strukturen befasst, treffen, sodass wir gar nicht die Entscheidungskompetenz hatten, darüber zu sprechen. Mit diesem Formalargument war es schon ganz schnell ausgeräumt. Ich teile nicht die Positionierung der anderen hier auf diese Weise. Zum einen ist es sicher so, aber das ist bei jedem Ministerium auch so, dass es ganz stark von der Person abhängt, davon, wie stark jemand ein Apparat beherrscht. Ich halte es auch nicht für die Lösung, die alles verändern würde. Aber es wäre natürlich auch denkbar gewesen, Kultur in Kombination mit einem anderen Thema. Und ich sehe auch gewisse Defizite, die damit vorhanden sind. Neigung zu höfischen Strukturen und vordemokratischen Verhaltensweisen verstärkt diese Konstruktion durchaus. Also dass man manchmal so in Bittstellerwesen gegenüber der präsidialen Gestalt, der mystischen Gestalt der oder des BKM sich bewegt. Eine Ernüchterung in Form eines Ministeriums mit auch allen Schattenseiten außerhalb des Kanzleramtes hätte gewisse Vorteile. Auch die Problematik, wie kann denn die Person mit der Kanzlerin Kanzler würde ausgeräumt. Also dann doch schon eine Stärkung. Die Nachteile habe ich erleben dürfen in den letzten Legislaturen. Und es hätte manchmalweise auch eine Form der Disziplinierung, weil Ministerien auch nochmal etwas andere Arbeitsprozesse gegenüber dem Parlament hervorbringen als die Funktion der BKM. Natürlich ist es nicht einfach, das zu begründen. Neben dem Föderalismus ist auch die überschaubare Menge an Gesetzgebung, ein Argument, was durchaus dann gegen ein solches Ministerium spricht. Ich hätte es aber als einen durchaus begrüßenswerten möglichen Gamechanger erachtet.
Dann wenden wir uns gleich dem nächsten Thema zu in dieser Reihe, das wir dabei abräumen können, nämlich dem Staatsziel Kultur, das im Vorfeld ja nicht nur dieser Wahl eine größere Diskursrolle gespielt hatte. Das sollte in der vergangenen Legislaturperiode eigentlich ins Grundgesetz geschrieben werden. Das hatten SPD, Grüne und FDP sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen. Für diese Grundgesetzänderung wären die Stimmen der Union nötig gewesen, aber die hat sich dann 2023 nach einer langen Phase deutlicher Zustimmung doch anders überlegt und so kam es dann nicht dazu. Die SPD hat in den Verhandlungen zu dieser Koalition jetzt nochmal einen Anlauf gestartet. Darüber konnte aber schon in der Fachverhandlungsgruppe Kultur und Medien keine Einigung mit CDU und CSU erzielt werden. Helge Lind, in anderen Streitfragen wurden sozialdemokratische Positionen am Ende trotzdem durchgesetzt. War das Staatsziel Kultur der Parteiführung vielleicht nicht so wichtig?
Parteiführung hätte es, glaube ich, sogar unter Einsatz physischer Gewalt nicht durchsetzen können, weil das tatsächlich der einzige Punkt war, der absolut strittig war und auch streitig gestellt wurde und die Union sehr klar gemacht hat, dass sie das nicht mitgehen wird. Aus zum Teil sehr grundsätzlichen Erwägungen in die Richtung, wir wollen kein weiteres Staatsziel definieren, wir haben mittlerweile eine andere verfassungsrechtliche Position.
Dann stelle ich die Frage jetzt weiter an die anderen drei, denn das war immer so ein Thema, wird die Kultur, wenn sie als Staatsziel ins Grundgesetz geschrieben wird, aufgewertet, bedeutet das, dass sie auch einen gewissen zusätzlichen Schutz erfährt, wenn es Debatten nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landes- und sogar Kommunalebene über Etats gibt. Mich gucken alle drei auf unterschiedliche Art und Weise skeptisch an. Karin Lingel.
Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, denn wir sind nun mal ein Kulturstaat und es wäre sinnvoll in meinen Augen, wenn man das auch glasklar so im Grundgesetz formulieren würde.
Jasmin?
Teile ich nicht ganz so. Am Ende ist es ja Symbolpolitik und hat ja keinen wirklichen Effekt, insbesondere nicht auf kommunaler Ebene. Deshalb auch Symbole haben Effekte, aber Kultur ist ja nicht der einzige Bereich, der auch eine gewisse Symbolik vielleicht braucht. Also wie viel wollen wir das Grundgesetz noch aufblasen? Also da habe ich durchaus Fragezeichen dran.
Lorenz Deutsch?
Erstmal wundere ich mich über die Skrupulosität der Union an der Stelle, weil ich hatte ja zuletzt nicht den Eindruck, dass man da besonderen Abstand zu Eingriffen im Grundgesetz entwickelt hätte, sondern im Gegenteil, da ist ja doch einiges passiert. Ich würde das tatsächlich auch reinschreiben, weil es nochmal was verdeutlicht, was eigentlich Praxis ist. Das taucht in ganz vielen Landesverfassungen so auf. Wir haben andere Kulturgesetzgebungen, die staatlich bindend wirken. Also das würde eigentlich nochmal etwas klarstellen, was geübte Praxis ist. Gleichzeitig warne ich aber auch, da allzu große Euphorie mit zu verbinden, weil dass das jetzt in der Sache besonders viel ändern würde, glaube ich wirklich nicht. Es wird ja immer argumentiert mit pflichtigen und nicht pflichtigen Aufgaben. Dann wäre das irgendwie, als wäre es dann sofort irgendwie pflichtig. Und selbst wenn, also ich meine, man kann auf diversen Schultoiletten beobachten, wie pflichtige Aufgaben auch schlecht erledigt werden können und nicht pflichtige gut. Ja, also das, glaube ich, löst die Sache im Grunde nicht.
Ich erinnere in dem Zusammenhang persönlich immer sehr gerne daran, dass wir jetzt seit über 20 Jahren das Tierwohl im Grundgesetz haben und wer sich von der Wirksamkeit überzeugen will, kann dann ja mal gelegentlich in den einen oder anderen Stall der Massentierhaltung gehen. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des WDR3-Forums haben natürlich längst bemerkt, dass es diese Runde vor 3 Monaten in ähnlicher Besetzung schon mal gab. Das war vor der Wahl, als wir sehr grundsätzlich über die Kulturpolitik im Bund, über Erwartungen, Forderungen, Hoffnungen der AkteurInnen aus NRW an die nächste Regierung gesprochen haben. Jetzt ist mit Helge Lind ein kulturpolitisch Verantwortlicher der künftigen Regierungsfraktionen bei uns und deswegen reden wir heute vor allem über ganz konkrete Elemente des Koalitionsvertrages. Die ersten haben wir gerade schon abgehandelt. Dessen Kulturteil, also der im Koalitionsvertrag, ist zwar nur 3,5 Seiten lang, aber thematisch so dicht, dass wir uns auf ein paar ausgewählte Punkte beschränken müssen. Wir machen mit einem Themenfeld weiter, dem alle am Tisch schon vor der Wahl eine besondere Bedeutung zugeschrieben hatten, der Förderung von Künstlerinnen und Künstlern durch den Bund, was komplizierter ist, als es klingt. Denn laut Grundgesetz, wir haben das jetzt gerade schon zweimal gehört, liegt die Kulturhoheit und damit auch die Hoheit über die Kulturförderung bei den Ländern und in der Folge meist bei den Kommunen, die staatsrechtlich zu den Ländern gehören. In der Koalitionsvereinbarung von Union und SPD heißt es dazu sehr kompakt, wir stabilisieren die Finanzierung aller 8 Bundeskulturfonds und systematisieren die Förderung für die freien Künste. Die Frage dazu geht zuerst zwangsläufig an den kulturpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der selbst eben Teil der Verhandlungsgruppe Kultur und Medien zu diesem Koalitionsvertrag war. Stabilisieren der Fondsfinanzierung und systematisieren der Förderung der freien Künste. Was ist genau damit gemeint?
Die Genialität dieses Satzes liegt ja darin, dass er Interpretationsspielräume offen lässt und zugleich bestimmte Setzungen vollzieht. Letztlich geht es ja darum, Stichwort Finanzierungsvorbehalt, aber sicherzustellen, dass wir nicht in einer Dauerschleife, die wir in den letzten Jahren hatten im Deutschen Bundestag, uns befinden, bei der in jeder Bereinigungssitzung, das ist so der Nachmittag und manchmal auch die Nacht der langen Messer im Haushaltsausschuss, dann immer nochmal parlamentarisch erkämpft werden musste und jede kleine Summe teilweise erkämpft werden musste, weil BKM nicht sich lange in der Lage sah oder auch immer aufschieben musste oder sagte, das muss das Parlament korrigieren, dass wir wirklich dauerhaft eine vernünftige Finanzierung der Bundeskulturfonds haben, halte ich für letztlich selbstverständlich. Es ist unwürdig, da immer noch nachzusteuern, teilweise wieder zurückzufallen und das nicht in Endlosschleife weiterzumachen, sondern uns auf dem Plafond zu bewegen und die Fonds letztlich auch zu stärken. Und da spricht man am Ende auch für eine entsprechende Höhung über die Zeit. Das steckt dahinter und daran werden wir uns hoffentlich auch zu halten haben. Was ich wichtig finde, die Systematisierung, die habe ich selbst sogar noch benannt. Darf ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern? Und zwar nicht im Sinne von, wie kürzen und dampfen wir es ein, sondern uns im Bereich der Förderung der freien Szene nochmal klar zu machen, was tun wir eigentlich? Also was haben wir auch außerhalb der Fonds für Förderung? Wie können wir da mehr Klarheit, Transparenz auch schaffen? Nicht im Sinne von Kürzung, sondern Vergewisserung. Und auch mehr Struktur. Bundeskulturpolitik leidet unter anderem neben vielem anderen an System- und Konzeptmangel. Das wenigstens in diesem kleinen Satz anzugehen, der hoffentlich folgenreich sein wird, das ist die Idee dahinter.
Karin Lingel ist Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds, also just eines dieser Fonds, die mit Mitteln des Bundes ganz direkt die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern fördern. Der Kunstfonds macht das für die bildende Kunst im weitesten Sinne, also Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie, Medienkunst, angrenzendes, auch interdisziplinäres, vor allem mit Projektförderung. Karin, ist das, was Helge Lind als Stabilisieren und Systematisieren jetzt skizziert hat, aus Sicht der Praktikerin ein tauglicher Plan?
Ja, erstmal, lieber Helge, tausend Dank für das Engagement. Wir haben uns sehr gefreut, als wir diesen Satz im Vertrag, im Koalitionsvertrag gelesen haben, denn es bringt uns Planungssicherheit, dass wir eben über längere Zeiträume tatsächlich strukturell etwas aufbauen, etwas anstoßen können. Gleichzeitig haben wir uns natürlich gefragt, stabilisieren, ja, über die Höhe unterhalten wir uns noch, ne? Denn stabil bin ich ja auch auf einem Niveau, das im Moment sehr stark gesunken ist. Systematisieren ist etwas, da sind wir von Haus aus natürlich immer ein bisschen sehr hellhörig, denn die Fonds an sich sind systematisch aufgestellt. Wir sind transparent, wir sind demokratisch organisiert, wir wissen also, wie unsere Szene funktioniert und wir sind auch sehr effizient, passgenau und auch preiswert im Vergleich zu anderen Einrichtungen, um es ganz deutlich zu sagen. Wenn also jetzt von einer Systematisierung ausgerechnet dieses Bereichs der Freien gesprochen werden soll, dann klingelt bei mir immer so die Warnglocke, will man hier noch mehr Verwaltung aufbauen, die wir ohnehin schon haben und das dann im nächsten Satz mit und entbürokratisieren wollen wir auch alles. Das ist für mich so ein Widerspruch. Also wenn sowas passiert, vielleicht gleich mal der Appell an alle, es wäre ganz toll, wenn unsere Erfahrung hier gefragt wäre. Denn wir haben den Überblick, wir wissen, von was wir sprechen.
Diese Nachricht ist bei Helge Lind sofort angekommen.
Ich bin da völlig unerschüttert, weil ein Koalitionsvertrag ja auch von Vertrauen lebt. am Ende muss dann hartnäckig, und das wird sich wiederholen, ritualisiert gegenüber BKM und dann der Hausleitung und auch im Haushaltsausschuss alles erkämpft werden mit der Unterlegung. Aber die Vereinbarung, die dahinter stand, war eben nicht Bürokratieaufbau und nicht, wir verschlanken jetzt die Fonds und fördern weniger, machen wir, sondern dass wir auch mal uns insgesamt angucken, was gibt's denn überhaupt auch außerhalb der Fonds noch an Förderung? Weil wir ja tatsächlich im Bereich bessere Abstimmung auch von Förderung auf Bundesebene, Landesebene, kommunal Aufholbedarf haben. Sich einmal klar zu machen, was wir tun und auch dafür Gründe zu suchen. Das steckt hinter diesem Gedanken der Systematisierung. Deshalb ist es letztlich auch ein Lernen von dem Gedanken der Kulturfonds, nicht ein Angriff auf die Kulturfonds. Mit Vertrauen hoffentlich.
Lorenz Deutsch steht an der Spitze des Kulturrates NRW, dem mehr als 100 Kulturverbände aus ganz Nordrhein-Westfalen angehören. Wenn Sie jetzt hören, Herr Deutsch, dass hier auch geguckt werden soll, was machen wir denn eigentlich und wo sind womöglich Doppelungen, wie kriegt man eben das systematischer und auch für alle transparenter hin, dann kann das ja im Interesse nur einer besseren Durchschaubarkeit der Förderung auch des Bundes für alle ihre Mitgliedsverbände und AkteurInnen hier in Nordrhein-Westfalen sein, oder?
Ja, das wäre schön, wenn das ein Ergebnis dieser Systematisierung wäre. Ich habe diesen Begriff Systematisierung tatsächlich auch mit der Länderbrille gelesen, weil ja nicht immer so ganz klar ist, wie das zwischen Bundeskultur und der Kulturhoheit der Länder eigentlich genau organisiert ist. Und es findet sich im Koalitionsvertrag ja auch dieser schöne Begriff vom kooperativen Kulturföderalismus in einem schönen Satz, wo der genau in der Mitte zwischen diesen beiden Polen positioniert ist. Und das wäre schon, finde ich, ein Fortschritt, wenn das gelingen würde, mal zu sortieren, wie verhält sich eigentlich Bundesförderung, die ja in den letzten 10 Jahren oder ich weiß nicht, welchen Zeitraum man da am günstigsten jetzt nimmt, schon enorm angewachsen ist. Oft in der Anmutung als eine Hauptstadtkulturveranstaltung daherkommt, aber eben doch auch viel jenseits macht, also in den Ländern. Aber man weiß nie so ganz genau, was ist da eigentlich jetzt die Zuständige, was ist das Kriterium dafür und an welcher Stelle wäre es denn besonders hilfreich? Und da habe ich jetzt auch sehr gerne gehört, dass Helge Lind sagte, dass man da mal mit Konzeption ran möchte. Und das sollte man, finde ich, dann auch vom BKM, vom Bundestag aus in Zusammenarbeit mit den Ländern tun. Mit der Kulturministerkonferenz, gerne auch mit der neu gegründeten KLK, der Kulturländerkonferenz. Also die Kulturverbände der Länder haben sich auch zusammengeschlossen. Also ich sehe da schon ein Feld, wo man für Sortierungen sorgen kann. Und wenn Sortierung da nicht heißt, dass das dann nicht doch irgendwie auf Rückzug oder weniger hinausläuft, dann kann das ein ganz produktives Verfahren werden.
Sie hören das Forum auf WDR 3. Wir reden über den Koalitionsvertrag der wahrscheinlich nächsten Bundesregierung, genauer gesagt über den Kulturteil auf den Seiten 121 bis 124 des langen Gesamtpapiers. Das tun hier und heute mit mir Helge Lind, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lorenz Deutsch, Vorsitzender des Kulturrates NRW, Jasmin Vogel vom Kulturforum Witten und Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds. Jasmin, im Koalitionsvertrag ist auch die Rede davon, dass es eine Stärkung der Infrastrukturen geben soll. Es ist die Rede davon, dass das auch den ländlichen Raum im Besonderen treffen soll. Es geht darum, dass die Kultur Teil der Daseinsvorsorge sei. Das muss ja in den Ohren der Kulturverantwortlichen in einer Kommune klingen, wie mindestens des Sonntags Geläut, wenn nicht sogar eine ganze Osterpassion.
Oder? Halleluja. Nein, ich würd das gerne ein bisschen trennen. Also die Frage der kulturellen Daseinsvorsorge ist schon, dass es da drin steht, hat ja am Ende keinen Effekt. Also das ist wohlfeil, das da reinzuschreiben und damit vielleicht auch zu versuchen, Druck auf die Kommunen irgendwie auszuüben. Am Ende, wenn ich mir Witten anschaue, wir sind in der Haushaltssicherung, es wird an der freiwilligen Leistung nichts ändern. Das ist da absolut nicht hilfreich. Die Frage der Infrastrukturen finde ich dabei viel interessanter. Im Koalitionsvertrag steht, dass bestehende Programme fortgeführt werden. Da hätte ich tatsächlich eine Frage, was ist damit gemeint? Weil eins ist auch klar, wir haben in der Fläche einen massiven Sanierungsstau. Ob es die Bespieltheater sind, ob es teilweise Stadtteilbibliotheken sind. Wir haben Infrastrukturprobleme. Auf kommunaler Ebene werden wir nicht in der Lage sein, diesen Sanierungsstau alleine zu lösen. Es gibt ein Wirrwarr und ein Dickicht an Förderungen, die du beantragen kannst, keine Frage. Aber dazu sind die Kommunen teilweise gar nicht in der Lage. Und mich würde interessieren oder ich würde es sehr begrüßen, wenn die bestehenden infrastrukturellen Förderungen, die schon in der letzten Legislaturperiode uns teilweise wirklich nach vorne gebracht haben, wenn die nicht nur fortgeführt, sondern auch ausgebaut werden würden. Das ist das eine. Und dann würde ich gerne noch auf den anderen Punkt anknüpfen zu der Frage Systematisierung und wofür ist eigentlich der Bund zuständig und wozu nicht. Was uns auf kommunaler Ebene immer geholfen hat, waren diese Impulsförderungen. Die klassische Basisinfrastruktur, die müssen wir gewährleisten. Das Tagesgeschäft müssen wir auch gewährleisten. Was uns aber sehr, insbesondere natürlich auch in den Corona-Jahren nach vorne gebracht hat, waren diese Förderungen, wenn es um digitale Interaktionen ging, wo es um Prozesse ging, wo es um Veränderungsbewegungen ging, um Modernisierung, um Reform. Das hat uns nach vorne gebracht, weil das können wir mit unserem aktuellen Budget in der Fläche nicht gewährleisten. Und das werden wir brauchen in den nächsten Jahren. Als Anschubsfinanzierung und das eben nicht nur für die Metropolen und die großen Städte, wenn das dann in der tatsächlichen Zusammenarbeit noch stärker geschärft und ausgearbeitet wird. Das kann ich nur begrüßen.
Karin Lingel hat vorhin schon ein paar Dinge formuliert, die sie aus Sicht der Fonds für wichtig erachten würde. Jetzt haben Lorenz Deutsch und Jasmin Vogel aus ihrer Perspektive nachgeschossen und Helge Lind winkt schon die ganze Zeit, dass er nun auch tatsächlich was dazu sagen möchte.
Darf ich?
Jetzt.
Oh, ein aufrichtiger Umgang mit dem Koalitionsvertrag, den ich ja eben über den Klee gelobt habe, gebietet auch zu sehen, was es am Ende nicht durch die Endredaktion geschafft hat. Das finde ich notwendig, dass man das sagt. Und ergänzend eben zu diesen Passagen zu Daseinsvorsorge und Infrastruktur gab es einen längeren Abschnitt, der sich genau mit dem Thema kulturelle Infrastruktur, Anspruch auf Mittel aus dem Sondervermögen, Frage von Transformation.
Mit Sondervermögen sind die mindestens 500 Millionen Euro.
Die 500 Millionen Infrastrukturmittel. Es wäre ja auch, finde ich, beschämend, wenn wir diesen Anspruch nicht stellen würden, weil es unzweifelhaft ist, dass es eine solche umfassende kulturelle Infrastruktur gibt. Dieser Absatz hat es nicht in die Schlussfassung geschafft, höchstwahrscheinlich aufgrund der Befürchtung des damit formulierten finanziellen Aufwandes. Trotzdem werden wir die Forderung weiter, und da sind sich jedenfalls die Fachpolitikerinnen und Politiker einig, weiter erkämpfen wollen, weil das einfach eine fundamentale Frage ist. Genau im Sinne von Programmen, dass also nicht Bundeskulturpolitik kommunale Politik ersetzt, aber Flankierung bietet, Impulse setzen kann. Systematisierung ist offen gehalten, weil wir uns in dieser Koalition sicher auch noch einigen müssen. Aber es ist durchaus jetzt nicht im Sinne von Rückzug gemeint oder Abschaffung der kommunalen Verantwortung, sondern genau in dem Sinne, da wo es Sinn macht, als Bundesebene es zu tun, aber auch zu erkennen, rein pragmatisch, dass wir einen dringenden Sanierungsbedarf haben. Es gibt ja verschiedene Programme noch und gab es seitens BKM, aber auch des Haushaltsausschusses, die genau diesen Sinn hatten, kulturelle Einrichtungen, sportliche Einrichtungen zu stärken über Kofinanzierung. Da kann man auch nochmal diskutieren, wie hoch die Anteile sind, denn für Haushaltssicherungskommunen sind eigene Mittel oft ein riesiges Problem. Aber genau dieser Absatz, der sehr klar formulierte, ist leider nicht mehr drin im Koalitionsvertrag und findet sich nicht, muss also jetzt mühsam wieder rückerkämpft werden in der Praxis. Und das war das viel Wichtigere, wo Bund, Kommunen und Länder machen lassen sollte, aber da auch, wo er wirklich sinnvoll was leisten kann und auch aus meiner Sicht muss, weil das überhaupt nicht kommunal gestemmt werden kann.
Dann haben wir diese Runde jetzt einmal so inhaltlich abgeschlossen thematisch und ich möchte zu einem anderen Thema kommen. Früh im Kulturteil des Koalitionsvertrages wird die Freiheit der Kunst betont und explizit darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Freiheit von inhaltlichen Vorgaben des Staates handele. Gleich im nächsten Satz wird dann die Schaffung rechtssicherer Förderbedingungen angekündigt, die gewährleisten sollen, dass keine Projekte und Vorhaben Geld erhalten, die antisemitische, rassistische oder andere menschenverachtende Ziele verfolgen. Das klingt einerseits nach einer Selbstverständlichkeit, andererseits scheint es ja aus Sicht der Koalitionäre Handlungsbedarf zu geben. Mich interessiert an der Stelle zunächst mal die Frage, wann und wo in der jüngeren Vergangenheit wurden denn eigentlich mit Bundesmitteln Projekte gefördert, die antisemitische, rassistische oder andere menschenverachtende Ziele verfolgt haben. Fällt da jemandem in der Runde was ein?
Es zieht auf die Dokumenta, auf die letzte Dokumenta ab. Es gab ja auch diese Resolution im Bundestag, die sich damit beschäftigte, die das Ergebnis dieser langen Diskussion war. Das Ganze ist immer noch nicht aufgearbeitet, aber es gibt schon Vorgaben, die sich bei uns zuwendungsrechtlich bei den Fonds niedergeschlagen haben, jetzt schon im Rahmen dieses vorläufigen Haushalts in 2025.
Also ihr müsst jetzt sicherstellen, dass mit euren Mitteln kein Terrorismus mehr praktiziert
wird.
Habe ich das
richtig
gehört? Also
es gibt tatsächlich einen Baustein, der nicht nur uns betrifft, sondern ganz viele sogenannte Zuwendungsempfänger des Bundes. Da kann man dann lesen, dass die Zuwendung mit der Nebenbestimmung verbunden ist, dass die Leistungen des Bundes nicht zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten eingesetzt werden und nicht an Empfänger gewährt werden dürfen, die terroristische Vereinigungen sind oder terroristische Vereinigungen unterstützen. Und das Schöne an der Sache ist, danach kommt der Satz, die Mittelempfänger, also unter anderem die Fonds, verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu gewährleisten. Das ist in meinen Augen alles andere als rechtssicher. Ganz im Gegenteil, uns bringt dann das in eine Rechtsunsicherheit.
Helge Lind kneift die Augen zusammen, weil er wusste, dass das der Glücksmoment in dieser Stunde für ihn werden würde. Ich will diese Frage mal zuspitzen, ohne beiseite wischen zu wollen, dass es in einigen Punkten sicherlich zu Recht Debatten nicht nur bei der Documenta, sondern auch über zum Beispiel die Berlinale gegeben hat. Nichtsdestotrotz gibt der deutsche Staat aktuell ungefähr 13 Milliarden Euro an öffentlicher Kulturförderung aus. Und jetzt müssen wir also für alle Kulturförderungen, die der Staat ausbringt, extra Klauseln einfügen, um zu verhindern, dass zwei Wimmelbilder nochmal aufgehängt werden, die alle 5 Jahre bei der Documenta eventuell zum Tragen kommen könnten. Oder gibt es andere Hintergründe für eine solche Betonung dieser Frage, Helge?
In diesem Satz ist ja ganz pikant, also ist die praktische Vernunft des kooperativen Kulturföderalismus in Reinform. Denn dahinter bewegt sich ja eine hier mangels Zeit mal gar nicht ausführlich zu skizzierende Debatte, die ja auch eine eigene Hintergrundgeschichte im Bundestag hat. Wir haben die Diskussion über die BDS-Resolution und deren Umsetzung im kulturellen Bereich. Wir haben eine Resolution des Deutschen Bundestages mit CDU und Ampel verabschiedet, die weitergehend ist als dieses Kapitel in den Formulierungen. Klar weitergehend ist. Insofern war diese Formulierung eine, die sich ganz genau an der gemeinsamen Erklärung der Länder zusammen mit kommunalen Spitzenverbänden und BKM orientiert. Da finden sich genau diese Formulierungen, weil wir der Meinung waren, nicht darüber hinausgehen zu wollen und nicht noch eine weitere Ebene aufzumachen, sondern ohnehin Klärung schaffen zu müssen. Der Satz selbst klärt's nicht. Aber zum Beispiel gab es eine Diskussion, soll dann etwa stehen, rassistische, antisemitische Inhalte statt Zielen. Was würde das aber in der Praxis bedeuten? Es würde es noch viel schwerer machen. Wer befindet darüber, was ein rassistischer, antisemitischer Inhalt ist? Ziel heißt ja letztlich, dass ein Werk darauf abzielt. Das ist auch ein berechtigter Punkt, weil wir diese Debatte ja auch führen müssen. Wir haben es bei der Documenta erlebt und das sozusagen zu verharmlosen und auszublenden, wäre naiv und auch nicht richtig und sozusagen so das zu formulieren, ist so viel da noch zu leisten, ist vernünftig, anstatt jetzt noch eine weitere Variante aufzuziehen, sondern wir haben klar gesagt, da gibt es eine Grundsatzeinigung, die noch umgesetzt werden muss und ausbuchstabiert werden muss. Jetzt wollen wir nicht etwa unsere eigene Resolution 1:1 wiederholen und dann noch ein Spannungsverhältnis mit Kommunen und Ländern aufmachen, sondern da eben kooperativ mit dem, was vereinbart wurde zwischen Ländern und Kommunen, das sagen. Und andererseits, die andere Seite der Spannung ist, wir haben eine intensive Debatte auch über Fragen von Antisemitismus und Kulturbereich im Deutschen Bundestag gehabt. Wir haben da auch innerhalb der Fraktionen durchaus unterschiedliche Einschätzungen. Wir haben ewig lange Debatten über Antisemitismusdefinitionen. Deshalb wäre es, glaube ich, nicht klug gewesen, das alles zu wiederholen in einem Koalitionsvertrag, sondern uns damit zu bescheiden, dass wir uns dieser Spannung bewusst sind, Kunstfreiheit, andererseits aber auch nicht schweigen können, nach 7. Oktober und den ganzen Debatten und nach Documenta über Antisemitismusfragen. Wir haben die Erfahrung von Joe Cialo mit einer Klausel, die ja ziemlich desaströs sind, und haben deshalb es so formuliert, im Wissen auch um diverse Gutachten von Christoph Möllers und anderen Juristinnen, die gezeigt haben, ja, der Staat muss nicht etwa antisemitische Projekte fördern. Das heißt, es gibt keinen Anspruch auf Förderung. Aber mit der Kunstfreiheit ist es auch nicht so einfach, Fördermittel an Bekenntnisse zu knüpfen oder gar zuwendungsrechtlich Mittel zurückzufordern. Genau in diesem Spannungsverhältnis hat sich dieser Satz am Ende ergeben. Und das war auch keine Selbstverständlichkeit nach der Debatte über die Antisemitismus-Resolution, die ja über ein Jahr lang geführt wurde.
Ich will die Frage mal weitergeben an jemanden, der sich damit auch schon intensiv auseinandersetzen musste, nämlich an Lorenz Deutsch. Wir erinnern uns an die Diskussion über die Ruhr-Triennale unter Stefanie Karp, die Einladung der Band Young Fathers, die Ein- und Ausladung, die Frage, ob die Band eigentlich überhaupt antisemitische Kunst macht. Das war ja in der Kunst selbst nicht zu erkennen. Für mich, ich formuliere das jetzt mal etwas zugespitzt, steckt ja dahinter die Frage, worum geht es eigentlich? Geht es darum, dass Künstlerinnen und Künstler nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, deren Kunst antisemitisch, rassistisch oder anders menschenverachtend ist? Und wann wäre das je passiert? Mit vielleicht drei Ausnahmen. Ich nenne das jetzt mal Lex Documenta, was dann eigentlich dabei rauskommt. Oder geht es vielleicht darum, solche KünstlerInnen von staatlichen Zuschüssen auszuschließen, deren politische Meinungsäußerungen ganz oder in Teilen in Verdacht stehen, antisemitisch, rassistisch oder anders menschenverachtend zu sein? Versuchen wir also durch die Hintertür rechtssicherer Förderbedingungen die hierzulande sehr weit gefasste Meinungsfreiheit einzugrenzen?
Ja, jetzt geht ein Riesenfeld auf. Die Diskussion um die Ruhrtriennale wurde ja eigentlich auch erst richtig heiß, als es um Mbembe ging damals, was enorme Weiterungen in der Debatte. Das war ja im Grunde der Vorläufer zur Documenta. Und seitdem sind diese sehr schwierigen Fragen im Raum, die, finde ich, jetzt im Spannungsfeld auch genau richtig aufgemacht sind. Ich frage mich manchmal in dieser Zusammenstellung rassistisch, menschenverachtend, antisemitisch, findet man, glaube ich, ganz großen Konsens bis hin zu, ist auch eine Selbstverständlichkeit, wenn es um rassistisch und menschenverachtend geht. Der Druckpunkt entsteht, wenn dann da auch antisemitisch auftaucht. Und da geht es eigentlich gar nicht in erster Linie um das, was wir sehr klassisch unter Antisemitismus verstanden haben, sondern es geht immer um das Feld israelbezogenen Antisemitismus. Also so eng muss man das dann eigentlich führen. Und da gibt es eben sehr, sehr breit, ein sehr breites Meinungsbild und ich finde auch einige Verwirrung, die da eine Rolle spielt. Also manche sagen dann, wenn solche Klauseln auftauchten oder dieser Anspruch überhaupt im Raum steht, keinen israelbezogenen Antisemitismus zu pflegen, man würde jetzt jede Kritik an Israel mundtot machen. Das kann man wirklich sehr häufig in dieser Debatte vernehmen. Und das ist der reine Quatsch. Natürlich, das muss man wirklich sehr deutlich sagen, natürlich kann man die israelische Regierung, die Armee, irgendwelche anderen Protagonisten, so wie man das überall kann, kritisieren. Und das ist ja streckenweise auch hoch nötig. Aber immer da, wo es sozusagen auf das Kollektiv geht, wo es Israel an sich ist, es gibt keinen vergleichbaren Begriff wie Israel-Kritik für andere Länder. Also da wird es dann schwierig, weil man dann doch irgendwie den jüdischen Staat meint und die Juden und irgendwie so undeutlich wird. Und wenn man manches sieht, was in diesen Palästina-solidarischen Kundgebungen passiert, dann hat das ja oft relativ wenig mit der Unterstützung, würde ich sagen, von palästinensischen Interessen zu tun, aber relativ viel mit der Dämonisierung und Verurteilung Israels. Das ist ein Feld, das ist ein Druckpunkt geworden und ich nehme ehrlich gesagt diese Thematisierung eher als solche wahr. Man thematisiert das, man bringt das in den Diskurs ein, man macht bestimmte Dinge deutlich und vielleicht dann auch offenkundig, wo eben Grenzen auch wirklich überschritten werden, die man, finde ich, auch ganz gut definieren kann. Also das ist gar nicht so schwierig, wie das manchmal in den wilden Debatten erscheinen mag. Was ich dann seltsam und befremdlich finde, wenn das dann solche Blüten treibt, und so empfinde ich das, was Karin Lingel eben, dass man dann irgendwie terroristische Dinge nicht mehr unterstützt und was da eben alles vorgelesen wurde, da komme ich mir dann vor, wie im Flieger nach Amerika, in die Vereinigten Staaten, wo dann irgendwie früher solche Zettel ausgefüllt werden mussten, was man alles nicht gemacht hat und was man auch nicht gedenkt zu tun. Und alles waren die reinsten Selbstverständlichkeiten, also die man nur also bei irgendwie gerade kurz aussetzenden Geisteskräften irgendwie anders ankreuzt. Also das sind natürlich Blüten dieser Debatte. Ich finde die Debatte trotzdem enorm wichtig und ich finde auch, dass die Markierung, dass man bestimmte Dinge nicht akzeptieren möchte, finde ich auch wichtig. Insofern, ich habe da so zwei Seelen in der Brust. Man sollte da nicht glauben, man kann jetzt alle möglichen Förderer zu den Nachforschern in allen Insta-Accounts und sonst wie machen. Das scheint mir nicht pragmatisch zu sein, auch nicht sinnvoll. Aber dass man auf einer Werteebene klar macht, was man eigentlich in unserem demokratischen Diskurs nicht akzeptabel findet, das finde ich schon wichtig.
Jasmin Vogel, wenn man in der Kommune vor Ort Förderungen vergibt, wie weit kann die Vorabkontrolle und Abwägung, was bei einem Kunstprojekt alles passieren könnte, eigentlich gehen, um solche Dinge auszuschließen?
Ja, du kannst die Dinge nicht ausschließen. Also das wäre ja komplett an der Praxis vorbei. Und ich finde es auch richtig, nochmal zu sagen, ich finde es eigentlich gut, dass es so drin steht, weil es einen Diskursraum eröffnet. Also das, was vorher die ganze Zeit mitgeschwungen hat, ist jetzt da und es liegt auf dem Tisch. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit allen Fehlern, die irgendwie dazugehören. Und am Ende ist ja das Zuwendungsrecht auf kommunaler Ebene, die Regeln geben wir uns ja selber. So, das heißt, wir setzen ja am Ende fest, wie wir das mit den Künstler und Künstlerinnen, mit den Kulturakteuren, wie wir Projekte fördern möchten. Und da ist eher wichtig, auch dann in diesen Aushandlungsprozess mit der freien Szene zu gehen, da ins Gespräch zu gehen, auch dass Förderbedingungen nicht einfach nur am grünen Tisch im Kämmerlein entschieden werden, sondern das wirklich auch breit in partizipativen Prozessen aufzusetzen. Deshalb, du kannst es nicht ausschließen, das wird immer passieren. Die Frage ist, und das finde ich, ist bei vielen der Momente, die ja zwischendurch da waren, dass Veranstaltungen abgesagt wurden, alles wird medial hochgekocht. Für mich ist die Frage, wie bereitest du die Sachen nach? Wie gehst du dann miteinander ins Gespräch und öffnest einen Raum? Und da, glaube ich, können wir alle noch ganz viel lernen, weil wir das gar nicht mehr so gewohnt sind, in diesen Diskurs und auch in diesen sehr harten Diskurs miteinander zu gehen, in dem auch teilweise sehr unversöhnliche Positionen auf dich als Kulturorganisation oder Kulturverwaltung einwirken, weil von dir auf der einen Seite eine Positionierung gewünscht ist und auf der anderen Seite auch. Und diese Fähigkeit oder diese Kompetenz auch innerhalb der Kulturverwaltung zu erlernen, wie gehen wir eigentlich in diesen Diskurs und was leiten wir daraus für die Förderbedingungen und für unsere kulturelle Praxis vor Ort ab, das wird, glaube ich, jetzt so eine Zukunftsaufgabe einfach der nächsten Jahre sein. Der Druck wird steigen, damit werden wir umgehen müssen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, mir war klar, dass wir auch an diesem Tisch dieses Problem nicht lösen würden. Mir war aber wichtig, dass wir mal den Diskursraum auch an dieser Stelle aufmachen. Denn es ist gar nicht so einfach, darüber zu sprechen, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Triggern tun alle möglichen, auch nur Einzelvokabeln in diesem Zusammenhang. Und man muss damit rechnen, dass selbst diese sehr zivilisierte Debatte darüber an der einen oder anderen Stelle für Reaktionen sorgen wird. Ich würde das gern an diesem Punkt zumachen und zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, das man, glaube ich, in der Diskussion über die Kulturpolitik der nächsten Jahre überhaupt nicht ausschließen kann, und es wird im Koalitionsvertrag zumindest ganz kurz angerissen, nur in einem tatsächlich kurzen Satz, der aber für den öffentlichen wie privaten Kultursektor von großer Bedeutung ist. Angekündigt wird eine gemeinsame Strategie mit den Ländern zu Kultur und KI. Bevor Helge Lind uns sagt, final, was damit gemeint ist, würde ich gerne von den anderen dreien ganz kurz hören, was sie sich im Zusammenhang mit diesem weitreichenden Thema, das nicht nur die wirtschaftliche Grundlage von Zehntausenden von Kulturschaffenden in Deutschland und natürlich speziell in NRW, wo wir große Zentren der Kultur- und Kreativwirtschaft haben, betrifft, was sie sich in diesem Zusammenhang von einer künftigen Bundesregierung, womöglich dann gemeinsam mit den Ländern, von einer Strategie zu Kultur und KI erhoffen. Karin, magst du anfangen?
Sehr gerne. Auch vor dem Hintergrund, dass der Kunstfonds im letzten Jahr schon eine Studie zu KI und bildende Kunst beauftragt und vorgestellt hat. Ganz kurz. Gestern war der Welttag des geistigen Eigentums. Das trifft ziemlich genau die Haltung der Künstlerinnen und Künstler, deren kreatives Eigentum hier genutzt wird, um Maschinen zu trainieren, und zwar ungefragt. Das ist alles schon längst passiert. In der Studie wird prognostiziert, dass die bildenden Künstlerinnen, noch viel mehr die Fotografinnen und Fotografen, enorme Einkommensverluste haben werden durch die generative KI, der wiederum im Gegensatz dazu enorme Umsatzwachstume prognostiziert wird. Bis 2030 allein für KI-Bildgeneratoren in Deutschland von rund 2 Milliarden Euro. Das sind also Midjourney und Co., DALL-E, also diejenigen, die Bilder neu generieren aufgrund dessen, was bildende Künstlerinnen, Fotografinnen und Künstler geschaffen haben und das hier genutzt wird. Wir haben also eine Wertschöpfungskette, die ganz schief liegt. Künstlerinnen, Kreative, Urheberinnen erleiden Verluste. Der Gewinn liegt auf der Seite der Big Techs, der KI-Industrie. Das kann einfach nicht sein. Hier handelt es sich um geistiges Eigentum. Und deshalb fordern die Künstler natürlich zu Recht Transparenz, Kompensation und Gewinnbeteiligung des Ganzen. Das sind die Forderungen über alle Sparten hinweg, die Musik ganz vorne weg. Und ich glaube, das war erst der Anfang, was es aus wirtschaftlicher Seite zu sagen gibt, bei aller positiven Resonanz, die KI hat. Denn die Kreativen nutzen die KI natürlich als Tool unbedingt. Es ist super. Der zweite Punkt, und der ist fast noch viel wichtiger, und da geht es um die gesellschaftliche Verantwortung oder die Herausforderung. Denn wenn ich mir nur die Bilder anschaue, die KI schafft, wir können weder kontrollieren, was der Wahrheitsgehalt dieser Bilder ist. Wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir wissen nicht, wer dafür haftet. Wir wissen, dass da etwas genutzt wird, was den Maschinen nicht gehört. Das ist das eine. Aber was ist, wenn diese Bilder für bare Münze genommen werden? Stichwort Fake. Wir können also keinem Bild letztendlich mehr trauen, das wir sehen, was irgendwo in den Medien aufpoppt. Das ist das Entscheidende, was vom Bereich der bildenden Kunst an die KI in Zukunft herangetragen werden muss.
Ich glaube, das lässt sich auf alle anderen Sparten und auch Bereiche, auch im Interdisziplinären, glaube ich, durchaus übertragen. Ich würde gerne noch einen anderen Gedanken dazu aufmachen. Viel interessanter ist ja zu schauen, wer programmiert eigentlich solche KIs und inwieweit können kulturelle Praktiken oder auch die Auseinandersetzung mit dem Thema das gegebenenfalls verändern. Also was mich dabei interessieren würde, ist, wer sitzt denn dahinter in den Maschinen, die das fertig machen, hart gesprochen, und inwieweit können künstlerische Prozesse damit reinwirken? Tun sie in Teilen schon, aber ich glaube, gerade in Deutschland, wo wir in der Grundlagenforschung sehr gut sind, wenn es dann aber darum geht, Richtung Startup zu denken und daraus ein Businessmodell zu machen, ist nicht umsonst, dass die großen Gewinne woanders abgeschöpft werden, fände ich es spannend, an diesen Schnittstellen vielleicht auch Förderprogramme aufzusetzen, um da zu gucken, wie kann dieser gesellschaftliche Diskurs, den wir führen müssen, zwischen denen, die es machen, den künstlerischen Perspektiven und, ich sag mal, denen, die es nutzen, aufgemacht werden.
Und Lorenz Deutsch macht die Runde komplett für den Kulturrat NRW.
Ja, vielleicht noch 3 Punkte von meiner Seite. Erstens, es ist ein Skandal, was da eigentlich gerade abläuft, was Rechte, Eigentumsrechte angeht. Das kann man gar nicht scharf genug formulieren. Das ist eine global angelegte Enteignung, die da stattfindet. Auf offener Bühne. Es ist ganz spektakulär, dass das so möglich ist. Und es verbindet sich ja mit so einem seltsamen Diskurs um Freiheit und gemeinsame Nutzung und irgend sowas. Tatsächlich sind das aber Kapitalisierungen. Also das, was da eingesammelt wird, wird uns ja zurückverkauft. Also das ist schon spektakulär, dass das in diesem Megatech-Zusammenhängen so möglich ist. Und ich wiederhole mich, bei offenem Tageslicht passiert das und da auch noch Beifall. Das Zweite, selbst wenn man das mal geregelt bekäme, also man sicherstellen kann, dass eine Werkschöpfung auch demnächst noch eine Wertschöpfung ermöglicht, dann ist aber trotzdem natürlich dieses Thema eines, das man auch produktiv angehen muss. Diese ganzen Technologien sind nicht gekommen, um morgen wieder zu gehen, sondern die bleiben. Das werden ganz tiefgreifende Veränderungen unserer Praxis, auch der künstlerischen Praxis. Und damit muss ich natürlich in einem Kulturbereich auch beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich? Und wenn man das alles zusammennimmt, auch die gesellschaftlichen Debatten, da muss man natürlich sagen, da wird ein Thema aufgemacht, das das ist mir jetzt ein Absprungbrett nochmal zu dem Koalitionsvertrag insgesamt, was vielleicht etwas zu kurz kommt. Nämlich, dass wir gesellschaftlich mit unserem gewohnten System von Öffentlichkeit, auch unserem politischen System von Demokratie enorm unter Druck geraten. Von sehr unterschiedlichen Phänomenen. Diese technischen Maschinen sind das eine, die stehen aber selber wieder in Nutzungszusammenhängen. Also das, was wir an Debatte haben um Meinungsfreiheit auf der einen Seite, Hass und Hetze im Netz, wird ja ganz wesentlich auch von diesen Großtechnologien getrieben. Und auf diesen Treiber sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also wir führen alte Debatten um Meinungsfreiheit angesichts einer Maschinerie, die Hass und Hetze, die man strafrechtlich in gewissem Umfang ja vertreten darf, Stichwort Meinungsfreiheit, aber das wird technologisch in einer Masse getan, die systemerschütternd wirkt. Und da dürfen wir nicht naiv sein, sondern dem muss man wirklich in die Augen sehen. Und dieses Demokratiethema ist mir insgesamt im Kulturkapitel ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, da müsste man sich nochmal sehr grundsätzlich Gedanken machen, welche Herausforderungen jetzt eigentlich Politik in den nächsten Jahren gemacht wird und was da auf dem Spiel steht. Und ich glaube, das ist schon ganz erheblich. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr an Bekenntnis an der Stelle gewünscht und an Problembewusstsein. Und das ist vielleicht auch so eine Abschlussformel von mir in Richtung Herrn Weimer, der sich in den Themen dann ja mal hervortun kann.
Die Botschaften sind vermutlich alle angekommen. Und ist das die Stoßrichtung, in die eine gemeinsame Strategie Kultur und KI mit den Ländern gehen soll? Oder ist das vielleicht der Nukleus einer viel weitergehenden Strategie für den gesellschaftlichen Umgang mit KI?
Wir haben doch einen Situationsbefund, dass wir Big-Tech-Unternehmen haben, die ohne demokratische Legitimation und Kontrolle unter Umgehung von Wettbewerbsrecht und auch Haftungsfragen und auch Fragen demokratischer Diskurse, die Transparenz beinhalten, höchst erfolgreich Geschäftsmodelle aufziehen, so tun, als wären sie ganz neutrale Intermediäre und dabei systematisch Leistungsschutzrecht und Urheberrecht unterlaufen. Das ist ein Zustand, der nicht befriedigend ist. Und da waren wir uns einig in der Verhandlungsgruppe. Der findet sich stärker im Medienteil. Das muss man sagen. Im Kulturteil hätten wir aber genau das Problem gehabt, dass wir tatsächlich da auch weltanschauliche Auseinandersetzungen gehabt hätten, sodass am Ende es in der Sprödheit und Zurückhaltung zur Ausführung zur Demokratie geblieben ist. Ich habe es nur erlebt bei Verhandlungen zum Demokratiefördergesetz, wie mühsam das ist und dass man da wahrscheinlich nicht wirklich übereingekommen wäre, was traurig ist, denn wir müssen uns ziemlich bald übereinkommen, was wir unter Demokratie verstehen, auch in dieser Koalition. Deshalb ist aber dieser Satz tatsächlich Bekenntnis dessen, was wir nicht haben. Wir haben keine KI-Strategie, weder eine politisch insgesamt noch bezogen auf den Kulturbereich. Es ist aber ein dringender Bedarf dessen, weil im Kulturbereich es ja nicht darum geht, KI zu verdrängen. Es wird ja massiv genutzt und hilft, aber es geht darum, das gesetzgeberisch einzuhegen und Regeln gelten zu lassen und uns deutlich zu machen, das wurde ja von Herrn Deutsch absolut richtig benannt, dass es hier um Grundfragen der Demokratie geht im Bereich Kultur wie auch Medien, was wir aber allzu sehr ausblenden, weil wir dann immer bei den Themen hängen bleiben, aber nicht erkennen, dass dieser öffentliche Raum, den wir da konstituieren im Bereich Kultur und auch durch Presse und Medien, elementar ist für die Entwicklung unserer Demokratie. Die Erkenntnis schreitet langsam voran. Und diese Entwicklung, der Auftrag, sich endlich das klarzumachen, eine Strategie zu entwickeln, das ist dieser Satz. Und auch bewusst im Sinne von Bund und Länder zusammen, weil ja nicht die Heilung und Auflösung vom Bund allein kommt, sondern es nur funktionieren kann, wenn sich da, wie in anderen Fragen, Bund und Länder zusammensetzen. Denn beide sind gleichermaßen gefordert und es kann nur in einem gemeinsamen und auch systematischen Vorgehen eine Antwort zu finden sein. Das verbirgt sich hinter diesem sicher sehr kurz geratenen, aber ausgesprochen ehrlichen Satz.
Ein Koalitionsvertrag von 144 Seiten, gut 3,5 davon zur Kultur. Wir konnten in der vergangenen Stunde nur über Kernpunkte sprechen und auch nur über ein paar. Und natürlich über die in mehrfacher Hinsicht überraschende Berufung des nächsten Kulturstaatsministers Wolfram Weimar. Das war unser heutiges Forum zur Kulturpolitik der nächsten Bundesregierung von Union und SPD. Dabei waren Karin Lingel von der Stiftung Kunstfonds, Jasmin Vogel vom Kulturforum Witten, Lorenz Deutsch, Vorsitzender des Kulturrates NRW und Helge Lind, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestags und damit einer Regierungsfraktion. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter und danke wie stets für Aufmerksamkeit, Anregung und Widerspruch. Bleiben Sie dabei.